Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! Vor ein paar Jahren dachte ich ja schon, dass mein Wissen über Autismus schon sehr, sehr weit ist und tief. Und dann bin ich aber durch Zufall bei TikTok auf ein Video gestoßen und I fucking lost it. Es war wirklich so krass. Und da hat sich auch erstmal, oder es ist so eine riesengroße Welle von Trauer, hat sich über mich gespült und ich musste so doll weinen, weil da bin ich das erste Mal auf das Konzept von Hyperverbal Autism, also dem hyperverbalen Autismus, gestoßen. Und das war wieder so eine krasse Erkenntnis und so ein riesen Puzzlestück, was mich letztendlich natürlich dazu gebracht hat, mich mal wieder mehr anzunehmen, auch wenn ich, sage ich jetzt mal, dann später, also nach diesem Zeitpunkt, auch wieder Erfahrungen gemacht habe, die unglaublich schmerzhaft waren aufgrund dieses hyperverbalen Autismus oder dieser Hyperverbalität. Aber jetzt gucke ich halt einfach, wie kann ich einfach damit besser umgehen, wie kann ich das halt auch Menschen erklären. Und vor allem jetzt, wo ich jetzt mich vor ein paar Wochen nochmal intensiver damit beschäftigt habe, beziehungsweise wo es jetzt mal wieder so aufgeploppt ist, habe ich ja so ein kleines Mini-Workbook daraus entwickelt. Aber gehen wir doch heute mal rein. Was ist denn Hyperverbal Autism eigentlich und was hat das eigentlich auch mit ADHS und vielleicht auch dann Trauma zu tun? Und zwar, wenn wir ja mal so in die Stereotypen gehen, ja, also die meisten Menschen, die können sich ja bei Autismus auch ganz schwer etwas vorstellen. Entweder die haben so im Kopf, dass es halt, also vor allem ist es ein Kind, ja, dann vielleicht auch noch ein männliches Kind und dann ist dieses Kind entweder nonverbal, hat vielleicht halt auch eine Intelligenzminderung oder andere haben vielleicht so je nach Generation, sage ich jetzt mal, haben diesen Stereotyp von Rain Man im Kopf. Vielleicht haben manche auch noch eventuell Dr. Sheldon Cooper hat von Big Bang Theory im Kopf, obwohl natürlich bei Big Bang wird ja nie gesagt, dass Sheldon Autist ist. Es wird halt immer bloß angedeutet, was so ein Running Gag ist. Aber da bin ich auch noch nicht so ganz sicher, ob Leute so in der, ich sage jetzt mal, neuronormativen Gesellschaft, wenn man sie fragen würde, wie sie sich halt so einen Stereotypen autistischen Menschen vorstellen, ob die diesen dann nennen würden. Und Sheldon ist ja aber da auch schon ein sehr, sehr gutes Paradebeispiel, weil er ja auch sehr, sehr viel redet und halt so, dass natürlich ganz viele Menschen um ihn rum ganz oft ihn nicht verstehen. Also was heißt denn eigentlich dieses Hyperverbal überhaupt? Also es halt heißt natürlich nicht einfach nur in Anführungsstrichen viel reden, sondern es geht darum, wie jemand spricht. Also Menschen, die hyperverbal sind, die sprechen oft schnell und dann auch mit einer großen Dringlichkeit. Sie nutzen ausdrucksstarke oder emotional aufgeladene Sprache und reden in langen, detailreichen Gedankensträngen. Sie erklären halt ganz oft in Anführungsstrichen zu viel und haben halt auch so innerlich dieses Gefühl, alle Gedankenstränge und alle Zusammenhänge verbal verbinden zu müssen. Sprache wird dabei halt zu einem kognitiven Werkzeug und sogar halt diese Form ist eigentlich auch so eine Art von sensorischer Selbstregulation. Und das, was von außen aussieht wie zu viel, ist von innen halt komplett natürlich und fühlt sich halt einfach gut an. Wie zeigt sich das denn jetzt aber konkret? Und zwar, eines der auffälligsten Merkmale ist halt das ausgedehnte Reden und die intensive Nutzung von Sprache. Und Menschen mit dieser Hyperverbalität halten oft lange Monologe und können den Redefluss halt kaum stoppen, wenn er einmal begonnen hat. Ich habe das witzigerweise auch gestern erst gesagt. Ich war gestern zum Workshop Academy Kongress und war in einem Interview mit Daniela Reuter und da hatten wir so das Thema Neurodivergenz und Lernen und warum auch immer, jedenfalls kamen wir da drauf, ich glaube, da kamen wir dann auch noch mal da drauf auf das Thema, wie kann man zum Beispiel halt Gruppen führen und so weiter und ich meinte beispielsweise, dass ich halt diese Hyperverbalität habe, beziehungsweise ganz oft halt so diese langen Monologe halte und mein Gegenüber Gegenüber ganz oft nicht weiß, wie es mir da halt irgendwie reingrätschen kann. Und ich versuche mich da wirklich peu à peu und Stück für Stück irgendwie selber zu trainieren. Entweder natürlich, dass ich im Vornherein sage, hey, lass uns mal irgendwie ein Zeichen ausmachen, vielleicht auch gerne ein nonverbales. Wenn ich zu lange aushole, ich gucke natürlich halt auch irgendwie, sei es jetzt auf die Zeit oder versuche irgendwie da nicht zu lange auszuholen oder in 15.000 verschiedene Gedankenstränge noch weiterzugehen. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist ein Prozess und das gelingt mir auch nicht immer. Was aber halt, wie gesagt, dann noch dazu gehört, ist ja, wie gesagt, dieser Redefluss, auch die Sprechgeschwindigkeit und natürlich halt auch bestimmtes Vokabular, ja, also dass bestimmte Fachwörter vielleicht halt auch benutzt werden, die mit speziellen Spezialinteressen oder generell Allgemeinwissen zu tun haben, die vielleicht aber, je nachdem, mit wem man halt redet, manche Menschen halt nicht so kennen. Und das kann natürlich auch überwältigend für Zuhörende sein. Also das ist natürlich halt auch irgendwie beeindruckend für manche, aber ganz oft ist es so, oh mein Gott, was geht hier ab? So, bitte stopp, ich kann nicht mehr zuhören. Ne? Was außerdem noch dazu gehört, beziehungsweise so eine, ja, so mit einhergeht, ist unter anderem auch Hyperlexie. Das heißt, dass man schon auch von frühen Kindesbeinen an sich vielleicht auch schon selber Lesen beigebracht hat, beziehungsweise sehr, sehr schnell, sehr gut lesen kann und halt auch einfach, ja, hobbytechnisch sehr, sehr viel liest und das vielleicht sogar schon auch auf einem Niveau von Kindern, die vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 Jahre älter sind. Und jetzt schlage ich mal den Haken zu dem, was ich anfangs meinte. Also wenn manche Menschen von Autismus so ein Stereotyp im Kopf haben, dass man vielleicht hat auch oder dass autistische Menschen eher in sich gekehrt oder zurückgezogen oder introvertiert sind, dann würden die ja natürlich dieses Hyperverbale gar nicht mit Autismus zusammenbringen, vor allem halt auch Fachpersonal nicht, die dieses, also das ist ja auch ein relativ, also meines Wissens nach, neues Konzept, beziehungsweise etwas, was ja vielleicht noch gar nicht so umfassend mit Autismus behandelt wurde. Und deswegen kann es beispielsweise halt auch in der Diagnostik übersehen werden, beziehungsweise halt fehlinterpretiert, weil von wegen, sie können ja ohne Punkt und Komma reden und dann halt natürlich auch in einem Wortschatz, der vielleicht nicht mit Autismus oder mit dem Stereotypen Bild im Kopf der Person übereinstimmt. Und jetzt nochmal der zweite Haken, warum hat mich das denn eigentlich damals so fertig gemacht? Also mir wurde ja auch schon immer gesagt, dass ich zu viel rede, dass ich zu schnell rede oder dann halt immer solche blöden Sprüche so, hörst du auch irgendwann mal auf zu reden oder gibt's dich auch in leise oder stumm? Also alles solche blöden Sprüche, die unglaublich natürlich auch an meinem Selbstbewusstsein und so weiter halt gezerrt haben. Und ich habe mich natürlich da auch immer falsch oder irgendwie kaputt und natürlich anstrengend und blöd und doof gefühlt. Und als ich nämlich damals darauf stieß, war das wirklich so eine absolute Befreiung. Erstens mal, dass ich wieder so diesen Punkt hatte, so, ah, okay, alles klar, it's the autism, again. Ne, das ist genauso wie bei ADHS. Aber also es war wirklich eine absolute Erleichterung, so dass ich vor allem halt da nicht alleine bin, dass das wirklich ein Ding ist und dann, dass da halt wirklich auch andere Menschen mit strugglen, weil hinter diesen Hyperverbalen verbirgt sich ja noch viel mehr. Und zwar ist es ja so bei Menschen, dass manche davon halt verbale Prozessoren sind. Das heißt, dass man bestimmte Dinge erst verarbeitet, wenn man darüber gesprochen hat. So, und wenn jetzt halt diese Tendenz, dass man eine verbal verarbeitende Person ist und diese Hyperverbalität kommt noch mit hinzu, das kann, wie gesagt, für die Person selbst und natürlich fürs Umfeld unglaublich anstrengend sein, weil das Ding ist, dass man natürlich erstens mal sehr, sehr viel redet, sehr viel monologisiert, vielleicht auch Dinge immer und immer wieder durchsprechen muss, bis die halt auch emotional verarbeitet wurden. Und das kann natürlich, wie gesagt, für das Umfeld, in Partnerschaften, in Freundschaften, kann das unglaublich auch anstrengend und auszehrend sein. Ja, also ich kenne das ja auch so von wegen so, ja, du musst ja mal damit abschließen oder kannst du es nicht mal gut sein lassen und so weiter. Und da kickt dann auch wieder so unsere Ablehnungs- und Kritikdysphorie, dass wir uns da komisch oder falsch fühlen und versuchen, das wiederum irgendwie zu unterdrücken. Aber das ist halt letztendlich unglaublich ungesund für uns. Und dieses hyperverbale Verhalten ist ja halt kein Redebedürfnis aus sozialem Antrieb, ne? Also es ist einfach ein kognitiver Prozess, der Sprache als Medium braucht. Das heißt also konkret, du denkst durch das Reden, nicht vor dem Reden. Und der Output ist der Prozess, nicht das Ergebnis des Prozesses. Und wie hängt denn jetzt Autismus, ADHS und Trauma und so weiter zusammen? Und zwar bei Autismus, da spricht man ja halt auch von der Monotropismus-Theorie. Ja, das heißt, dass eins nach dem anderen verarbeitet wird und sozusagen die Verarbeitung dann auch viel langsamer ist als bei neurotypischen, also neuronormativen Gehirn. Und also es ist sehr, sehr tief und detailreich, wenn man sich auf eine Sache halt konzentriert. Ne? Das ist sozusagen eine Gemeinsamkeit halt auch zum Hyperfokus bei ADHS. So, dann gibt es aber halt auch noch dieses Bedürfnis der vollständigen Informationsübergabe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel halt auf ein Problem stoße oder mich mit irgendwas beschäftige oder irgendein Thema da ist, dann erkennt mein Gehirn alle Variablen, die relevant sein können. Und ich möchte halt auch sicherstellen, dass mein Gegenüber die gleiche Informationsbasis hat. Ja, also mir wurde auch mal vorgeworfen oder oft so von wegen so, ja, darum geht's nicht. Und wenn es aber beispielsweise um irgendeine Thematik geht, wo ich sage so, ja, aber das, du kannst das halt nicht allein betrachten, diese Thematik. Es existiert halt nicht im Vakuum, weil da sind noch, weiß ich nicht, 10 Variablen oder noch mehr, die da drauf einzahlen oder die halt in Wechselwirkung stehen. Und deswegen ist es für mich halt einfach wichtig, alle Faktoren und alle Variablen einmal kurz halt zu durchsprechen, dass wir die alle auf dem Schirm haben, um dann halt peu à peu in jedes Einzelne reinzugehen und um dann halt vom Kernproblem, sage ich jetzt mal, immer weiter in die Tiefe zu gehen. So, und da haben wir nämlich halt so die Problematik bei der Verarbeitung halt auch von autistischen Gehirn und nicht autistischen Gehirn. Und zwar, da gibt es ja so eine schöne Metapher, ich weiß nicht, ob ich die letztens schon mal gebracht hatte. Und zwar, es gibt doch diesen Spruch, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und bei Autismus kannst du dir das halt so vorstellen, ich sehe halt wirklich nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht, sondern ich sehe halt erstmal die Maserung vom Blatt, dann zoome ich ein kleines bisschen raus, dann sehe ich das Blatt, dann zoome ich wieder ein kleines bisschen raus, dann sehe ich halt vielleicht den Ast, dann zoome ich wieder ein kleines bisschen raus, dann sehe ich, dass der Ast an einem Stamm ist, dann zoome ich raus, dann sehe ich die Rinde und den Stamm und den Ast und das Blatt und dann zoome ich weiter raus, dann sehe ich den Baum und dann erst zoome ich ganz weit raus und sehe vielleicht 1, 2, 3 Bäume noch daneben und dann zoome ich nochmal raus und sehe dann erst den Wald. Und bei nicht-autistischen Gehirnen ist das halt genau umgedreht. Die sehen halt erstmal das große Ganze. Die sehen den Wald, dann sehen sie halt den Baum, dann sehen sie vom Baum den Stamm, Rinde, die Äste und dann die Blätter. So, und das ist halt genau die Problematik, auch generell bei der Kommunikation zwischen autistischen und nicht-autistischen Menschen, weil es komplett entgegengesetzt ist. Und erstens mal, das ist ja komplett neues Wissen. So, also das sind, ich sage jetzt mal, in der Kommunikationswissenschaft, wo sich wirklich autistische Menschen halt auch mit dieser Thematik beschäftigen, in den USA, da ist das gerade erst mal Thema. Ja, also das wurde gerade erst mal so geboren. Du kannst noch nicht mal sagen, das steckt in den Kinderschuhen, sondern das wurde wirklich gerade erst geboren, dass man da drauf kam, so, oh, autistische Kommunikation ist halt einfach was anderes. Weil, wie ich das ja auch schon in anderen Folgen gesagt habe, Autismus ist ja grundsätzlich, hat es ja was mit Kultur bzw. mit Kommunikation und Sprache zu tun, denn nicht-autistische Menschen haben einfach kommunikativ ein Problem mit uns, aber halt auch nonverbal und wir wiederum auch, ja, also wir autistische Menschen können nonverbale Hinweise von nicht-autistischen, also neuronormativen Menschen, können wir nicht so gut dechiffrieren, aber die umgedreht auch nicht. Also da gab es jetzt auch erst vor kurzem so neueste Studien, die aufgezeigt haben, dass zum Beispiel auch autistische Menschen intuitiv und ja, wie gesagt, ganz normal andere Gesichtszüge haben, wenn die bestimmte Emotionen transportieren. Und das ist ja ganz klar, dass das dann neurotypische, also neuronormative Menschen nicht checken und halt nicht übersetzen können in ihrem Gehirn, weil das ist ja eine komplett andere Sprache. Und deswegen gibt es ja halt auch dieses Double Empathy Problem, dass autistische Menschen untereinander sich gut verstehen und gut kommunizieren und es da gar keine bis wenige Missverständnisse gibt, aber eine gemischte Gruppe von autistischen und neuronormativen Menschen, die haben sehr viele Missverständnisse und ecken da irgendwie aneinander und so, weil das halt einfach grundsätzlich ist einfach eine andere Kommunikation, das ist eine andere Betriebssprache, sage ich jetzt mal. Es ist ja ganz klar, dass das clasht. Das ist wie, wenn man sagt, irgendwie, man vergleicht Linux und Windows. Aber jetzt denkst du dir sicherlich so von den ganzen Sachen, die ich auch am Anfang gesagt habe, so ja, aber bei ADHS, da führt man ja auch ganz oft so diese Monologe und so. Und ja, das könnte auch, je nachdem, wie man das definiert, könnte man das halt auch zum Beispiel als Gemeinsamkeit oder Überschneidung sehen. Bei ADHS ist es dann halt natürlich vielleicht eher aus so einer Impulsivität heraus. Vielleicht halt auch, dass man sagt so, ja, je nachdem, über was man halt spricht, sei es jetzt etwas Emotionales oder vielleicht auch das eigene Spezialinteresse und so oder vielleicht gerade ein Hyperfokus-Thema, dass das Sprechen darüber sehr, sehr viel Dopamin gibt und deswegen ist man halt in so einem Infodumping und so einem Wasserfallmonolog. Und bei Autismus ist es, wie gesagt, halt was anderes, dass man sagt so, hey, das sind so viele Informationen und so viele Facetten und Variablen, die müssen oder ich möchte, dass mein Gegenüber die alle hat, um das komplette Bild zu haben. Ja, weil wir, wie gesagt, die vielen, vielen kleinen Blätter am Baum in dem Wald sehen. Und die möchten wir ja halt der Person kommunizieren, obwohl wir, oder anders gesagt, obwohl die, ich sage jetzt mal, neuronormative Person, also das Gegenüber, das vielleicht viel besser verstehen würde, wenn wir vom Wald erzählen würden und nicht von den 15.000 Blättern. Dann ein weiteres Ding bei ADHS, also ich habe ja schon von der Impulsivität gesprochen, ja, also das ist dann sozusagen ein Impulskontrollproblem, was aufgrund der Exekutivdysfunktion halt kommt und das ist halt einfach so, dass die Gedanken rausschießen, bevor das Gehirn sie halt irgendwie filtern kann. Und der Antrieb ist halt sozusagen nicht Vollständigkeit, sondern halt die mangelnde Bremse. Und das ist halt so weniger dieses, ich muss alles erklären, weil das halt inhärent so ein ganz, ganz starkes Bedürfnis ist, sondern eher so dieses, ja, der Gedanke war plötzlich da und ich habe den halt einfach rausgehauen. Und du kannst ja mal für dich halt so reflektieren, welches Muster du da eher hast. Also konkret im Vergleich. Bei ADHS ist es halt so, dass man mitten im Satz zu einem anderen Thema springt, dass man vergisst, was man eigentlich sagen wollte. Oder beispielsweise, also das ist ja vor allem halt auch im Dialog, was ja sehr oft einfach so auch mit bei ADHS genannt wird oder was je nach Diagnostik und Fragen und so weiter oder Diagnostikinterview mit ausgefragt wird, so dass oder ob man anderen Menschen oft ins Wort fällt. Ja, das ist ja halt nicht, weil man unhöflich sein will oder dass man sich denkt, so ja, ich bin jetzt wichtiger oder das, was ich sagen möchte, ist wichtiger als das von meinem Gegenüber, sondern ich muss das jetzt sagen, weil ich das sonst vergesse und es wäre richtig, richtig furchtbar, wenn ich das vergesse, weil dieses Vergessen, was wir im Alltag halt einfach so, so oft haben, das ist halt jedes Mal auch wirklich schmerzhaft. So, dann haben wir, wie gesagt, so dieses Vielreden, aber ohne klaren roten Faden, weil wie gesagt, weil der Gedanke halt einfach kam und dass man auch selber diesen Redefluss gar nicht so richtig, wie gesagt, stoppen oder vorhersagen kann. Ne, so ein weiteres Ding ist ja dann zum Beispiel halt auch die Zeitblindheit, dass man gar nicht merkt, wie lange man schon geredet hat. So, und wiederum bei Autismus ist es halt so, also es ist halt ein Thema, aber mehrere Facetten oder Faktoren und Variablen und man möchte sozusagen alles sehr, sehr ausführlich darbreiten, aber da auch wiederum in die Tiefe gehen. Man möchte halt strukturiert Kontext geben, bevor man zur eigentlichen Aussage kommt. Und dieses Monologisieren hat dann halt auch eine innere Logik. Die ist aber halt von außen und vom Gegenüber ganz oft nicht so gut erkennbar. Und da geht es dann zwar eher weniger darum, dass man andere unterbricht, aber es kann zum Beispiel halt auch sein, dass man Menschen irgendwie einhakt oder reinspricht, weil, und da haben wir wieder dieses soziale Hinweise lesen oder überhaupt so im sozialen Miteinander und in der Kommunikation zu checken, wann ist denn jetzt die andere Person fertig und wann ist es der richtige Zeitpunkt, dass ich jetzt sprechen darf. Ne, also diese sozialen Timing-Signale, die sind halt schwer zu lesen und deswegen kommt es dann halt dazu, dass man Menschen reinredet. Und ein weiteres Ding ist halt so, dass autistische Menschen dann genau wissen, was sie sagen wollten. Also da ist die Struktur schon im Kopf da, aber es wird halt viel Raum gebraucht, um dahin zu kommen. So, und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie freaking komplex das ist, wenn man jetzt auch noch die ADHS-Autismus-Kombi hat, weil sich das ja beides, je nachdem, wie die Tagesform ist und worum es geht oder wie man gerade halt beschaffen ist, dass sich das halt abwechselt. Also, dass es halt einmal so tief ist und dieses innerliche Bedürfnis ist, ich möchte jetzt alles sagen, weil es ist alles wichtig und der Kontext muss gegeben werden, ja, weil die Person mir gegenüber muss ja wirklich auch alle Informationen haben, um das zu verstehen. Und gleichzeitig kommt dann dieses Impulsive vom ADHS, dieses ich kann die Zeit nicht abschätzen, ich kann meine eigenen Gedanken nicht strukturieren und dann fällt mir dies, das und jenes noch ein und ach, das ist ja noch wichtig und das ist noch ganz spannend und das solltest du eigentlich auch wissen und so. Und dieses sprachliche Verhalten, ja, also wenn das zusammenkommt, ich kann das auch total verstehen, so dass das andere Menschen sehr überfordert, ne, weil ich meine, ich kenne das ja halt auch mit meinen Gehirnzwillingen, also vor allem so in meinem Freundeskreis und so, da ist es dann auch ganz oft so, dass ich auf der einen Seite zwar das liebe und sage, ja, infodump mich und gib mir alle Infos. Und manchmal habe ich aber auch so Tage oder manchmal so Momente, wo ich mir denke so, boah, gerade ist meine Kapazität, die senkt sich ganz, ganz schnell und meine Zuhör- und Verarbeitungskapazität sinkt hier enorm. Ich brauche vielleicht erstmal kurz eine Pause und dann halt mal schauen, wie wir damit jetzt umgehen. Und jetzt zuletzt natürlich noch Trauma, darf ja nicht vergessen werden. Logisch. Und zwar, ich hatte ja schon anfangs irgendwann mal gesagt, ja, das hat ja auch ein bisschen was mit der Ablehnungs- und Kritikdysphorie zu tun, denn es können sich da vielleicht halt auch Menschen wiederfinden, je nachdem. Und ich wette auch, dass diese Thematik irgendwann in den nächsten, weiß ich nicht, Wochen, Monaten oder Jahren auch von anderen Creatorinnen und Creatern irgendwie thematisiert wird. Und zwar, wie sieht dieses Thema denn am Ende aus? Hyperverbalität bei ADHS, Autismus und Trauma und speziell Trauma und dieses Oversharing, was viele sicherlich auch schon kennen. Und zwar, wenn man das jetzt wirklich nur oberflächlich betrachten würde und sagt so, ah, alles klar, Hyperverbalität und ja, und ich rede auch immer ganz viel mit jemanden und so und bei bestimmten Thematiken, wenn man halt viel redet, viel erklärt und viel Kontext gibt, kann das natürlich aber auch darauf hinführen oder darauf zeigen, dass man in der Vergangenheit, sei es jetzt Kindheit oder Jugend, Alter, immer in Situationen war, wo man sich erklären musste, beziehungsweise wo man halt irgendwie so diese Angst hatte, so ich muss mich jetzt hier irgendwie rechtfertigen, weil das vielleicht halt irgendwie verlangt wurde und das muss letztendlich halt noch nicht mal was mit angeborener Neurodivergenz zu tun haben. Da haben wir nämlich das Thema Trauma und Hypervigilanz, denn ein Nervensystem, das in chronischer Alarmbereitschaft ist, reagiert eben intensiver auf alles. Also Geräusche, Stimmung, Blicke, Tonlage und da können sich sicherlich auch sehr oft hochsensible Menschen darin finden oder die Leute, die halt natürlich sich bis dato nur in Anführungsstrichen mit Hochsensibilität identifizieren. Das ist sozusagen halt ein Traumamuster. Also das ist sozusagen dann halt nicht nur dieses verbale Prozessieren, ja, also dieses neurologische Merkmal, sondern das ist dann halt eher ein Schutzreflex. Und da ist dann halt Sprache als Kontrollmechanismus, weil das Gehirn gelernt hat, wenn ich alles erkläre, dann bin ich sicher. Und wie gesagt, das wird derzeit auch in der Poppsychologie und halt so dieser englische Begriff Oversharing wird da sehr, sehr oft halt benutzt und wird halt auch von vielen Content-CreatorInnen, die zum Thema mentale Gesundheit und so weiter halt aufklären. Also wie gesagt, dieses dann zu viel reden oder sehr viel reden und sehr viel Kontext geben, ist halt nicht so auf Basis von Autismus, ne, weil man das wichtig findet und weil man halt etwas zu Ende bringen will. Ne, erinnere dich, beziehungsweise falls du das kennst von Big Bang Theory mit Sheldon und mit seinem dreimal Klopfen hier, Klopf, Klopf, Penny. Ja, also bei eher Hypervigilanz beziehungsweise Trauma und Sprache ist es halt dann eher so, weil man Missverständnisse verhindern will, bevor sie entstehen. Also das heißt, man gibt dann vielleicht Kontext, den niemand verlangt hat, weil man schon irgendwie davon ausgeht, dass es eventuell irgendwie ein Missverständnis geben kann. Ne? Also es wird schon antizipiert, dass etwas schief gehen könnte. Vor allem halt bei Personen, die in Kindheit und Jugend, je nachdem, ist egal welcher Kontext, sei es jetzt in der Familie, das kann aber halt auch im Freundeskreis sein, vielleicht sogar dann halt auch später, je nachdem Ausbildung etc. Wenn man da eine Person hatte, die ständig sehr viel kritisiert hat und so, dass man da einfach schon durch diesen ganzen Kontext sich selber schützen wollte. Und wo ich das dann sozusagen halt differenziere, also so für dich auch zur Reflexion, du kannst dir so überlegen, wie fühlt es sich denn danach an? Also wenn du natürlich einmal dir denkst, also was jetzt eher so Autismus wäre, so ich habe jetzt halt alle Informationen gegeben, ich habe jetzt diesen Abschluss, mein Gegenüber hat alle Informationen, egal wie dann halt das Resultat danach ist oder egal was die Person dann da mit diesen ganzen Informationen macht, das fühlt sich schon mal halt sehr abgeschlossen und einfach gut an, ja. Und ja, da ist sozusagen halt dieses Bedürfnis gedeckt, dass man halt wirklich alle Variablen und Faktoren und so weiter gegeben hat. Bei ADHS ist es zum Beispiel eher dann so diese Gedanken oder dieses Gefühl von Angst, was vielleicht dann da hochkommt nach einem Gespräch oder nach einer sozialen Interaktion, so von wegen, oh mein Gott, habe ich zu viel geredet? Wie lange habe ich geredet? War das falsch? War das komisch? Habe ich die andere Person eigentlich lange genug reden lassen? Bin ich dir irgendwie ins Wort gefallen? Keine Ahnung, kann ich mich daran noch erinnern? Auch keine Ahnung, ne? Also wenn da halt eher so diese Gedankenspirale anfängt, war ich zu viel. Und was dann aber auch in gewisser Weise mit ADHS einhergeht, beziehungsweise auch wieder so eine Überschneidung oder Gemeinsamkeit ist, ist dann dieses Abwarten. Ne? Also wenn man sich denkt, okay, ich habe jetzt ganz, ganz viel Kontext gegeben, damit man mich versteht und damit man mich nicht missversteht. Ja, also das kann natürlich halt auch wieder in Zusammenhang stehen mit bestimmten ADHS-Herausforderungen. Beispielsweise man hat halt diese Zeitblindheit und ist irgendwie zu spät gekommen oder ist zu spät losgegangen oder so, ne? Und dann war vielleicht auf dem Weg noch irgendwie dies, das, jenes, beispielsweise, keine Ahnung, eine Bahn ist ausgefallen oder es waren sonst irgendwie noch Umstände, die man selber nicht kontrollieren konnte. Ja, und wenn man die natürlich aber nochmal gibt, um zu sagen, so, hey, es war nicht nur alleine mein Fehler, um sozusagen diese Sicherheit für sich selber zu kreieren, so, hey, ich möchte mich jetzt hier auch nicht rechtfertigen oder ausreden oder so, sondern ich möchte dir einfach die Umstände zeigen und möchte, dass du mich verstehst, damit ich halt nicht abgelehnt oder kritisiert werde. Ne? Also hier sehen wir wieder, das ist auf jeden Fall auch eine starke Gemeinsamkeit beziehungsweise so Überlagerung von so Trauma und also Traumamuster und dieser Ablehnungs- und Kritikdysphorie, ADHS und Hypervigilanz in der Sprache. So, und abschließend, ich habe dir ja gerade schon gesagt, so dass ich halt vor ein paar Wochen erst wieder so auf dieses Thema gekommen bin und dann halt so plötzlich so dieser Impuls in mir hochkam, so, oh ja, ich muss jetzt oder ich möchte da jetzt irgendwas zu ausarbeiten und ich habe dann halt ein neues kleines Mini-Workbook draus entworfen und will damit jetzt eine neue Serie starten, also von Mini-Workbooks und die heißen Mini-Neurokarte. Ne, du weißt, ich bin Navigatorin und ich möchte halt einfach auch Seekarten geben, damit man sich selber navigieren kann mit seiner Neurodivergenz. Und ich verlinke dir gerne mal meine Mini-Neurokarte hier mit in den Shownotes. Da geht es, wie gesagt, um diese verbale Verarbeitung bei ADHS, Autismus und Trauma. Und da habe ich halt alles dargelegt. Nochmal, da kannst du alles nachlesen. Da sind auch nochmal Quellen mit drin. Da habe ich auch noch Beispiele mit reingepackt, damit du ein bisschen besseren Zugang nochmal halt findest und das halt für dich auch selber im Alltag reflektieren kannst. Das heißt, wie ist das vielleicht halt in der Partnerschaft? Wie ist das vielleicht in der Freundschaft? Wie ist das vielleicht im Beruf mit der Führungskraft? Oder wie ist es vielleicht halt auch in der Beziehung zu deinen Eltern? Ich habe die, wie gesagt, jetzt schon ein paar Wochen draußen und ich habe da echt schon auch cooles Feedback für bekommen. Ja, also dass das super, super hilfreich war und halt auch mit den Reflexionsfragen und vor allem Beispielen, dass das sehr schön zum Begreifen ist, damit man sich halt wiederum, was ja immer so mein Kernthema ist, um zu dieser Selbstakzeptanz zu kommen und natürlich auch die ganzen Beziehungen zu seinem Gegenüber oder zum sozialen Netzwerk, was man hat, da auch zu verbessern. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt mega angefixt von dieser neuen Idee Mini-Neurokarten. So, ich habe schon 15.000 Ideen und bin jetzt gerade halt auch dabei, neue Sachen zu entwickeln. Als nächstes habe ich, also was es jetzt dann bald auch im Juli gibt, da will ich aber einen Workshop draus machen, ja, also einen Live-Workshop. Und dann gibt es halt sozusagen dazu noch zum Download die Mini-Neurokarte. Und zwar, da geht es ganz speziell um Ablehnungs- und Kritik. Tickdysphorie und halt auch so spezielle, diese Stressreaktion, ja, kennst du vielleicht, Fight, Flight, Freeze, und da aber noch eine ganz, ganz spezielle, die ja erst vor ein paar Jahren bei Frauen gefunden wurden, weil Frauen, die haben halt nicht nur diesen Kampf- und Fluchtreflex, sondern noch einen anderen, der halt bei Männern tatsächlich weniger ausgeprägt ist. Und das fand ich so krass, was das halt wieder für ein Bild macht, beziehungsweise wie das alles in Verbindung steht. Also dieses Betriebssystem, also vor allem da ist der Fokus auf ADHS oder du kennst das von mir vom NAVI bzw. NAMI-Funktionsprinzip, also wie das alles zusammenhängt und so und wie man dann letztendlich damit besser wiederum umgehen kann, weil diese Ablehnungs- und Kritikdysphorie, ich hatte das ja mal letztes Jahr eine groß angelegte Umfrage gemacht in meiner Community, war auf Platz, ich weiß gar nicht, entweder 1 oder 2. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, ob auf Platz 1 das Thema Aufschieberitis war. Und dann Ablehnungs- und Kritikdysphorie auf der 2 oder umgedreht. Und was ich auch noch als Neurokarte machen möchte, ist das Thema, was hat denn ADHS mit Patriarchat zu tun? Und da wird es dann auch in der nächsten Podcast-Folge drum gehen, denn ich habe da vor ein paar Wochen mal Videos dazu gesehen, wo eine auch ADHS-Creatorin gesagt hat, so, ja, natürlich haben die ganzen psychiatrischen Fachkräfte früher dann gesagt, so, ja, ADHS wächst sich aus. Ja, logisch, weil die ganzen Exekutivfunktionen, also planen, organisieren und so weiter, alles auf dem Schirm zu halten und vor allem zu Hause bei langweiligen, wiederkehrenden Aufgaben, das haben halt natürlich alles die Frauen gemacht. Ja, denk mal drüber nach. So, ist klar, dass dann plötzlich halt die herausfordernden ADHS-Symptomatiken, wenn man mit so viel anderen Stress, ne, wiederkehrende Aufgaben, Planung etc., Kinder und Familie halt irgendwie alles zu deichseln, wenn Männer das gar nicht machen mussten. Und dann, wie hat das überhaupt noch mit anderen gesellschaftlichen Themen, so Patriarchat, mit Beruf etc. und zu tun? Ach, das wird mega geil. Ja, wie gesagt, das gibt's dann nächste Folge und dann gibt's dazu auch die neue Mini-Neurokarte. Sei gespannt. Also, wie gesagt, die zum verbalen, zu Verbal Processing gibt's hier den Shownotes. Kannst du dir da gerne sichern. Und dann hörst du mich in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.
Das war der Neurodivergenznavigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.